Claudia Kiesel begrüßt Sie in unserer heutigen Bibelsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Haben Sie ein Ziel, liebe Hörerinnen und Hörer? Ein Ziel, dem Sie entgegeneilen, das Sie in Ihrem Leben erreichen möchten und an dem Ihnen so viel gelegen ist, dass Sie Ihre ganze Kraft, all Ihre Motivation reinhängen und auch immer wieder neu überlegen und reflektieren, wie Sie am besten an dieses Ziel kommen, welche Wege Sie einschlagen müssen, welche Mittel ergreifen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so sagt uns Jesus im Evangelium vom kommenden Sonntag, das wir in dieser Sendung gemeinsam lesen werden. Haben Sie das verstanden, was Jesus uns da gesagt hat? Auf jeden Fall können wir das heute in dieser Stunde vertiefen und uns vielleicht auch ein neues Ziel stecken oder uns bei unserer Ausrichtung, unserem täglichen Lebenslauf korrigieren lassen. Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus der Wallfahrtskirche zur Mutter mit dem gütigen Herzen im Kloster Waghäusel hilft uns bei der Fokussierung des richtigen Ziels. Ich begrüße als heutigen Referenten dieser Sendung Pater Jürgen herzlich willkommen.
Grüß Gott, Frau Kiesel, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
Jesus sagt auch immer wieder, ich bin der gute Hirte. Wer auf meine Stimme hört, der ist aus meinem Stall. Wir wollen diese Stimme hören, diese Stimme an uns heranlassen und uns öffnen für seine Stimme, seinem Wort, das wir jetzt miteinander lesen und betrachten und dann auch darüber ins Gespräch kommen mit unseren Hörern. Pater Jürgen, ich darf Sie bitten um ein Gebet.
Ja, ich möchte mit einem Gebet beginnen, das in seinem Ursprung auf Texte von Pater Josef Kentenich, den Gründer der Schönstattbewegung, zurückgeht. Es ist in Ich-Form geschrieben, aber jeder von uns darf sich jetzt in diesem Ich selber genannt wissen und diese Worte innerlich mitsprechen. Ein Gebet zum Heiligen Geist. Wir befinden uns ja auch zwischen Ostern und Pfingsten immer in Vorbereitung und in der Erwartung des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, komm und wandle mich. Ich habe das sehr nötig, vielleicht noch nötiger als die Apostel, die am ersten Pfingstfest deine Wandlungsmacht an sich erfahren haben. Auch sie brauchten dich, um ihre Menschenfurcht, ihre Angst und Enge, ihre Kraftlosigkeit zu überwinden. Heiliger Geist, komm und wandle mich, wie du die Apostel innerlich umgewandelt hast. Wandle meinen Verstand, meinen Willen, mein Herz. Mein Verstand, ja, wie irdisch, natürlich, nur menschlich, denke ich für gewöhnlich. Ich brauche so nötig das Licht des Glaubens, das den Verstand zu einer tiefen Sicht und Einsicht führt, das mir neben allem natürlichen Denken und Planen die so notwendige Sichtweise von Gott hergibt. Heiliger Geist, komm und wandle meinen Verstand und mein Wille. Ich bin schwach ohne dich, Heiliger Geist. Sollte ich nicht bereit sein, für meinen Herrn und Heiland alles einzusetzen, alles herzugeben? Ach, wenn ich es nur einmal richtig wollte. Ich weiß aus Erfahrung, wie wenig gediegen, ehrlich und kraftvoll mein Wille ist. Wie häufig kommt es vor, dass ich nicht ausführe, was ich mir vorgenommen habe? Wie viele hochheilige Entschlüsse habe ich schon verworfen? Da muss eine höhere Macht eingreifen, du Heiliger Geist, der wie ein gewaltiger Sturmwind daherbraust und alles Halbe wegfegt. Komm, Heiliger Geist, auch zu mir, sei das Feuer meines Herzens, sei meine Liebe, die leuchtet, die wärmt, die nach oben strebt. Schenke mir auch wie den Aposteln die Sprachengabe, ich meine die Liebessprache. Lass mich diese für mich weitgehend fremde Sprache neu lernen. So segne uns zu dieser Betrachtung und schenke uns die Gaben und Gnaden des Heiligen Geistes, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Wir haben uns für zwei der insgesamt drei Bibeltexte vom kommenden Sonntag entschieden. Wir werden die zweite Lesung nehmen und das Evangelium vom fünften Sonntag der Osterzeit. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt in unserem Bibelkreis Platz genommen haben, uns hören, auch mit uns lesen wollen die Texte, dann dürfen Sie jetzt für die erste Bibellesung aufschlagen, den ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 9. Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wunderbare Worte haben wir gehört, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen zu sein. Ich möchte aber, bevor ich mich den einzelnen Sätzen zuwende, vielleicht eine Vorbemerkung zu diesem ersten Petrusbrief machen. Das hilft uns, den Text vielleicht etwas besser zu verstehen. Auf welchem Hintergrund ist dieser Apostelbrief entstanden? Also unter den Bibelkundigen nimmt man heute an, dass der erste Petrusbrief in der letzten Phase des ersten Jahrhunderts verfasst wurde. Womöglich nicht selber von Petrus geschrieben, sondern vielleicht von einem Verfasser, der den Brief Petrus gewidmet hat oder auch mit dessen Autorität den Worten Gewicht verleihen wollte. Für unsere Überlegungen ist das aber vielleicht nicht so erheblich. Auf jeden Fall richtet sich dieser Brief an Christen, die in der Fremde lebten, in der Diaspora. Am Anfang des Briefes werden Provinzen genannt, die in Kleinasien in der heutigen Türkei liegen. Am Ende des Briefes steht ein Gruß, da ist neben dem Gruß des Verfassers ein Gruß von der mitauserwählten Gemeinde in Babylon, von der aus der Verfasser schreibt. Babylon, das war eigentlich eine Chiffre für die Stadt Rom, der heidnischen Stadt, für die Stadt des Kaisers. Rom war durchaus eine religiöse Stadt. Die Römer hatten sogar eine ganze Menge an Göttern, die sie verehrten. Die Römer fühlten ihr Schicksal sogar mitbestimmt dadurch, dass ihnen diese Götter wohlgesonnen waren oder nicht. Aber die Römer sahen in den Christen, in der ersten christlichen Gemeinde, in ihrem Glauben und den Anspruch an den alleinigen, einzigen und wahren Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, einen Widerspruch zu der Vielzahl an Göttern und der Vorstellungen von diesen. Ein weiteres, was wir vielleicht aus dem eigenen Religions- oder Geschichtsunterricht wissen: Die Christen traten von Anfang an in Widerspruch zu dem Kaiserkult, der Kaiser, der selbst als Gott verehrt werden wollte. Die Christen hatten zwar nicht per se eine Anti-Haltung gegen den Kaiser, kennen ja auch von Jesus das Wort, gebt dem Kaiser, was dem Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott ist. Das hatten sie eben von Jesus her schon verstanden, aber undenkbar für einen Christen, den Kaiser in einem Kult als Gott gleich zu verehren. Dieser erste Petrusbrief geht also sehr wahrscheinlich von Rom aus, einem solchen Umfeld entstanden, an christliche Gemeinden, die in der sogenannten Diaspora lebten. Also auch in der Minderheit, wo sie waren. Sowohl die Christen in Rom als auch diejenigen in Kleinasien waren nicht in einem vom jüdischen Glauben geprägten Umfeld entstanden. Sie waren mehrheitlich sogenannte Heidenchristen. Und gerade wegen ihrer Überzeugung und auch wegen ihrem Eifer und wegen ihrer Vorstellung von Jesus Christus als dem alleinigen Sohn Gottes hatten sie von Anfang an mit sozialer Ausgrenzung in diesen Regionen zu leben, in Rom bis hin zu behördlichen Verfolgungen. Der Verfasser des Petrusbriefes schreibt einmal von der Feuersglut, die als Prüfung über diese christlichen Gemeinden gekommen sei. Und das kann uns erahnen lassen, wie es da gegen Ende des ersten Jahrhunderts eben zuging. Und vieles wissen wir ja auch. Die Christen mussten sich also behaupten in ihrer Gottesvorstellung gegenüber so einer ganz anderen Umwelt, aber auch in ihrer Art und Weise, christlich zu leben. Immer wieder waren sie in Gefahr, unter solchen Einflüssen, Bedrückungen, Infragestellungen durch den übrigen Teil der Bevölkerung, auch durch Verfolgung, schwanken im Glauben zu werden, mutlos zu werden. Mutlos auch in ihrer Art und Weise miteinander christlich zu leben, überfremdet zu werden oder auch in Gefahr, die christlichen Ideale aufzugeben. Wir können also sagen, die ersten christlichen Gemeinden in Rom und in Kleinasien wurden ganz schön durchgeschüttelt. Der Text, den wir da an heute eben gehört haben, ist also auf eine ganz konkrete Situation der damaligen Zeit hin auch gesprochen. Und das ist gerade dann aber doch das Faszinierende an so manchen biblischen Texten, dass sie uns auch heute nach 2000 Jahren noch weit und tiefgehendes sagen können. Und so wollen wir einfach diesem Text jetzt auch ein wenig nachgehen. Es gibt eben auf der einen Seite Ermahnungen an diese ersten christlichen Gemeinden, dass sie ihren Idealen treu bleiben. Aber hier in der heutigen Lesung ist am Anfang vor allen Dingen ein sehr einladendes Wort an diese Gemeinden, an denen dieser Brief gerichtet ist. Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Kommt zum Herrn. Das kann uns an so manche Einladung des Herrn erinnern in anderen biblischen Texten, an diese Komm-Worte. Jesus hat so oft gesagt, kommt, folgt mir nach, kommt und seht. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das Kommen an Petrus, mit dem Jesus den Apostel aufgefordert hat, aus dem Boot zu steigen und über das Wasser zu ihm zu kommen. Das Wort komm an Zachäus, komm schnell herunter, heute möchte ich bei dir zu Gast sein. Dieses Kommen, ein Wort, das nicht anordnet, in keinem Befehlston, sondern einfach eine Einladung, ein Wort, das Mut machen möchte, kommt zum Herrn. Lass dich auf die Erfahrung mit dem Herrn ein. Lass dich auf die Erfahrung mit Jesus ein. Lass deine Ängste und Vorbehalte hinter dir. Schau nicht auf die Menschen, die diesen lebendigen Stein verworfen haben. Vielleicht denkt da der Autor des Petrusbriefes eben auch an die Juden, die Jesus nicht angenommen haben, an die Heiden, die die Verkündigung Jesu durch die Apostel für Nonsens gehalten haben. Oder er hat diejenigen vor Augen, die die Christen um ihres Glaubens willen an Jesus verfolgen und bedrängen. Aber die gläubig gewordenen lädt er eben ein, kommt, baut euer Leben, euren Glauben auf Christus, der euch zum Eckstein geworden ist. Ein Eckstein eines Hauses hatte damals eine wichtige Funktion. Er war nicht der Schlussstein eines Gebäudes, das es zusammengehalten hat. Der Eckstein war schon mehr wie ein Grundstein, ein Stein, der am Anfang stand, auf dem man aufgebaut hat, ein Stein, der aber die Maße vorgab. Am Eckstein wurde das Gebäude ausgerichtet, die Stärke der Mauern. Am Eckstein wurde Maß genommen. Dieses Wort des Autors des Petrusbriefes heißt also übertragen auf das christliche Leben: Bemesst euer Leben nach dem Leben Jesu. Und damit ist eine Verheißung verbunden. Wer sich Jesus als Eckstein erwählt und sein Lebens- und Glaubenshaus darauf aufbaut, an ihm Maß nimmt, und dann heißt es wörtlich, wird nicht zugrunde gehen. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Es ist also ein Wort vor allen Dingen auch um schwankende, vielleicht auch entmutigte oder auch laue oder schon wieder orientierungslose Christen, sie wieder aufzurichten und zu fragen, wer gibt uns denn wirklich Halt im Leben? Und ich denke, das ist für uns alle eine hochaktuelle Frage bzw. Aussage in unserer Zeit, wo wir durch die Krisen, die wir in diesem Jahrhundert erleben, Flüchtlingskrise, Umweltkrise, Corona-Krise und nicht zuletzt die Glaubenskrise, manches Beben erleben. Wir spüren, dass wir eben durch diese Krisen nicht so viel in der Hand haben, vieles zerbrechlich ist. Und vor allen Dingen dann, wenn wir keine Beziehung mehr zu Gott haben, um im Bilde zu sprechen, wenn wir keinen Eckstein mehr haben, der unserem Lebenshaus die Ausrichtung gibt, auf dem wir aufbauen, wie dann vieles ins Schwanken kommt. Wenn wir keine Maßstäbe mehr haben für den Umgang mit dieser Welt, mit unserem Leben. Wenn wir nicht mehr sehen wollen, woher kommen wir eigentlich? Wohin gehören wir? Was ist der Sinn unseres Daseins? Wenn wir bestimmt werden nur von Konsum und sich jeder selbst der Nächste ist. Oder eben ist Christus unser Eckstein. Christus unser Eckstein, der uns Halt gibt, auf dem wir aufbauen. Er will uns ermutigen und er will uns eine Würde geben. Auch das ist wunderbar, wie das in diesem Abschnitt des Petrusbriefes beschrieben ist. Ihr aber seid ein außergewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Diese Würde, diese Ehre, diese Berufung ist uns durch die Taufe und Firmung zuteil geworden. Über die Würde hinaus macht der Verfasser des Briefes deutlich, dass die Christen eine mitwirkende Aufgabe haben, eine Berufung für die Kirche, für das werdende Reich Gottes. Das kommt im Begriff der königlichen Priesterschaft zum Ausdruck in den Worten, ihr wurdet Gottes besonderes Eigentum, damit ihr seine großen Taten verkündet. Die Verkündigung, Gott groß machen in dieser Welt, damit Gott geglaubt werden kann. Und dazu ruft er uns alle, damals wie heute. Und das ist eine wunderbare Berufung, eine wunderbare Würde. Und die christlichen Gemeinden, sie sollen darin einfach gestärkt werden, sie sollen wieder Selbstbewusstsein bekommen, selbst wenn sie so bedrängt sind von allen Seiten, damals in der Situation des Römischen Reiches, gerade in Rom, Menschen zweiter Klasse waren, als Fanatiker angeschaut worden und so weiter. Das soll ihnen wieder zum Bewusstsein gebracht werden. Und deshalb braucht es Christus, diesen Eckstein, auf dem wir aufbauen können, auf dem uns dieses Bewusstsein herkommt. Eine Sache ist vielleicht auch dabei zu bedenken, wenn wir von diesen Symbolen hören, auch vom Eckstein, vom Fundament. Damit ist ja etwas ausgedrückt, eine Festigkeit, auch ein gewisses Beharren, eine Richtung geben. Das wird dann oft aber missverstanden. Oft, wenn wir von Fundament reden, dann ist das Wort fundamentalistisch nicht weit. Aber das ist sicher nicht damit gemeint, sondern gerade die Christen haben gelernt, zu allen Zeiten auf ihre Wahrheit zu bauen, auf Christi Wahrheit zu bauen, auf das, was er uns geoffenbart hat, auf die Heilige Schrift zu bauen. Aber gerade ausgehend von diesem Fundament mit all den Schwierigkeiten auch lernen umzugehen. Ja, bereit sein, vieles zu geben, auch an Persönlichem, sich auf neue Situationen einzulassen, bei neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, Fragen, Antworten zu suchen. Sie sind also, wie es ja dann wirklich auch in der Lesung heißt, lebendige Steine geworden und zu einem geistigen Haus aufgebaut worden. Es steckt also beides in dieser Lesung. Das Fundament, das Aufbauen auf dem Eckstein, die Festigkeit, das Festhalten am Glauben und an den Wahrheiten, die uns offenbart worden sind, und zugleich dieses Verfügbarsein, dieses immer wieder sich neue Einstellen auf die Situation der jeweiligen Gesellschaft, der jeweiligen politischen Verhältnisse lernen, mit ihnen umzugehen und auch mit dem eigenen Leben sich da einzubringen und über Dinge, die man sich jetzt vielleicht noch nicht zutraut, die man sich vielleicht ganz anders vorgestellt hat, dann doch den Weg des Glaubens zu gehen und das zu wirken, wozu einem der Herr einlädt. Also eine wunderbare Lesung, die uns so ganz viel zu sagen hat, so ganz Grundsätzliches. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum wurde. Vielleicht einmal soweit die Gedanken zu dieser Lesung.
Wir kommen in unserer Bibelsendung heute Nachmittag zum zweiten Bibeltext, den wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen und von dem wir uns treffen lassen wollen, mitten in unser Leben hinein. Das ist das Sonntagsevangelium, das entnommen ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe schon vorher gesagt, dass beim Petrusbrief angenommen wird, vermutet wird, dass er in der Endphase auch des ersten Jahrhunderts geschrieben sein könnte. Und wenn wir dann bedenken, dass auch das Johannesevangelium das zuletzt geschriebene ist, dann würden diese beiden Schriften etwa parallel zeitlich gesehen entstanden sein. Und es ist auch vom Anliegen her im Johannesevangelium etwas ganz Ähnliches eben zu sehen wie im ersten Petrusbrief, in dieser Stelle, die wir vorher gehört haben, wo so viel Ermutigung an diese christlichen Gemeinden in der Diaspora, in der Fremde ausgedrückt wird. Und auch hier beginnt das Evangelium heute eben mit diesem Ruf: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Zunächst ist natürlich dieses Geschehen gemeint nach dem letzten Abendmahl, nach der Fußwaschung und die Ankündigung Jesu, dass er ausgeliefert wird, dass er gefangen genommen wird. Diese Ankündigung und die anderen Ereignisse liegen gerade hinter den Jüngern wenige Augenblicke. Nun steht auch das Leiden Jesu unmittelbar bevor. Und so beginnt Jesus mit diesen letzten Hinweisen, mit seiner letzten Rede und mit einer Einladung. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist das, was dem Evangelium vom nächsten Sonntag unmittelbar vorausgeht. Und all das hört sich mit dem Evangelium zusammen vom nächsten Sonntag wie ein Testament an, ein Herzensanliegen Jesu. Wie man eben in einem Moment des Abschieds nicht mit überflüssigem Gerede sich seinen Nächsten, seinen Freunden zuwendet, sondern mit tiefsten Anliegen. Petrus will sich zwar dagegen wehren, dass sie, die Jünger, das war in dieser vorausgehenden Rede an seine Jünger von Jesus her gesagt worden, dass sie, die Jünger, ihm nicht folgen könnten, wohin er jetzt geht. Und Petrus hatte gesagt, sein Leben wolle er für seinen Meister geben. Aber da kommt eben auch die bittere Wahrheit des Petrus. Jesus sagt ihm, dass er ihn bald verleugnen wird. Trotzdem kann einem die Anhänglichkeit des Petrus an seinen Meister wirklich rühren. Und wie er dann auch niederschmetternd über seine Verleugnung seines Meisters wirklich Tränen vergießen wird der Reue. Es liegt also über diesem Evangelium, das wir hören werden, eine auch ungeheure Spannung. Was kommt jetzt? Kommt jetzt der Moment, wo sich das zutragen wird, was Jesus mehrfach angekündigt hat, sein Leiden, sein Tod? Seinen Tod für die Jünger unbegreiflich. Wozu? Eine Trennung, ein Abschied. Und mancher Jünger wird die Angst in sich gespürt haben, es wären wir alleine gelassen. Was sind wir ohne unseren Meister? Und aus seiner Ankündigung der Auferstehung, die schon mehrfach vorausging, von der sie aber ohnehin nicht verstanden hatten, was sie und wie das eigentlich alles zu verstehen wird, was sie bedeutet und wie wird sich zutragen. Gott nicht verstehen, die Ereignisse nicht einordnen können, das kann einen Menschen wirklich aus der Fassung bringen, gerade dann, wenn er eigentlich religiös ist und eine Sehnsucht im Herzen trägt, eine Bereitschaft, Jesus zu folgen, wie im Petrus, Jesus wirklich in seiner Wirklichkeit nahe zu sein. Wenn das einem nicht gelingt, dann kann das einen ganz schön aus der Bahn werfen. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es Ihnen auch schon mal so gegangen. Können wir uns dann nicht geradezu bodenlos fühlen, meinen jenen Halt zu verlieren? Situationen, wo es in uns und um uns herum dunkel wird. Eben die Trennung von Personen, die uns bedeutsam waren, die uns Halt gegeben haben. Situationen und Lebensphasen, wo wir uns fragen, habe ich mich in meiner Überzeugung geirrt, auch bei Gott? Manchmal auch Irreführung durch den Versucher, der wie im Paradies durch seine Einflüsterung Misstrauen sät zwischen den Menschen und ihrem Schöpfer und Erlöser. Selbst Heilige haben solche Phasen durchlebt, denken wir an Mutter Teresa, hoch verehrt und wirklich eine bewundernswerte Heilige. Aber eben diese Realität, dass sie lange Zeit auch in Dunkelheit gelebt hat. Der Auftakt dieser Abschiedsrede Jesu zeigt, wie sehr er in das Herz der Jünger also hineingeschaut hat und diese ganzen Schwierigkeiten, Zerreißproben und die Gefahr der Verwirrung, die dadurch entstehen könnte, wie er sie gesehen hat und sieht. Und wie so oft, Jesus erhebt keinen Vorwurf gegen seine Jünger nach dem Motto, ihr habt einfach noch gar nichts verstanden. Hattet ihr nicht gehört, was ich euch alles gesagt habe? Hättet ihr nicht wissen können, dass das alles so kommen muss? Nein, so redet eben Jesus nicht, sondern sofort kommt ein Zuspruch mit Trost und Hilfe. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir können es dabei gar nicht oft genug betonen, dieses an Gott glauben, glaubt an Gott, glaubt an mich, ist weit mehr als das für Wahrhalten von theologischen und lehrmäßigen Aussagen über Gott. Das berührt es auch. Aber es ist vor allem dieses auf Gott bauen, sein Leben auf seine Führung setzen. Jesus als Eckstein erwählen im Sinne des Petrusbriefes. Also zu lernen, mit den Idealen Jesu umzugehen, Maß zu nehmen an dem, was er uns vorgelebt hat, beweglich zu werden auf das Ziel hin, wohin er uns bringen will. Aber auch das, was an Fragen dasteht, was uns auffühlt, das auch aushalten, auch wenn es noch keine Antworten gibt. Dabei geht es in dieser Ermutigung, Zusage und Aufforderung Jesu heute auch nicht so sehr um menschliche Leistungen. Denn es kommt ja hier diese Zusage, die wie eine Verheißung sich anhört und es auch ist. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sind doch wunderbare Worte, die Hoffnung aufkommen lassen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, einen vorbereiteten Platz. Das ist zunächst auf Jünger hingesprochen, aber dann dürfen wir es auch auf uns alle hin verstehen. Wir brauchen keine Sorgen haben. Gott hat schon Raum geschaffen. Gibt sozusagen keine Wohnungsnot und keine Verwehrung eines Platzes bei Gott von seiner Seite her. Die Türen, das Herz des Vaters steht offen. Es gibt einen Platz bei Gott, der ist für mich vorgesehen. Der wird sozusagen freigehalten, bis ich zu ihm komme. Die Wohnung bei Gott für mich ist schon da. Und durch Jesus erfahren wir, wer dieser Gott für uns ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist wunderbar, dass wir nicht an einen Gott glauben müssen, der nebulös irgendwo über uns steht und den wir erst mit vielen philosophischen Hintergründen uns erarbeiten müssen, sondern an Jesus selber, der sich sehr konkret uns Menschen zugewandt hat, der sich den Sündern zugewandt hat, der sich den Kranken zugewandt hat. Können wir erkennen, wer der Vater ist, in seiner Liebe, in seiner barmherzigen Liebe, in seiner Sehnsucht nach dem Menschen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer sich auf dieses Leben mit Jesus einlässt, wer ihn sucht, wer nach ihm verlangt, wer zu ihm betet, der ist schon auf dem Weg zum Vater und lernt den Vater immer mehr kennen. Und einfach in sich diesen Glauben immer wieder zu erneuern, Jesus anzuhangen. Das ist es, was uns Hoffnung machen kann bei allen Krisen, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt. Es gäbe da sicher noch vieles dazu zu sagen, aber vielleicht können wir dann auch noch in den Austausch miteinander kommen.
Danke soweit, Pater Jürgen. Ihre Ausführungen zum Wort Gottes, was wir miteinander gelesen haben. Ja, wir sind jetzt so reichlich beschenkt worden vom Lesen des Wortes Gottes. Der Herr hat uns beschenkt durch sein Wort. Wollen wir auch wir uns durch unsere jetzigen Wortmeldungen uns gegenseitig beschenken. Sie sind eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer dieser Bibelsendung, nun anzurufen in dieser Sendung. Und vielleicht haben Sie ganz besondere Anmerkungen, sind berührt worden von dem, was Sie gehört haben, haben vielleicht auch noch Fragestellungen. Vielleicht können wir auch noch eine ganz konkrete Frage mit auf den Weg geben. Wo und wie hat Jesus Ihnen in Ihrem Leben den Weg gezeigt? Und welche Mittel ergreifen Sie, um in Ihrem schnelllebigen Alltag das Ziel, die Ewigkeit, nicht aus den Augen zu verlieren? Melden Sie sich jetzt gerne in unserer Bibelsendung 089 517 008 008 und wenn Sie uns außerhalb von Deutschland jetzt hören, 0049, die deutsche Vorwahl vorweg, 89 517 008 008. Während Sie jetzt die Möglichkeit haben anzurufen, hier noch ein Lied, das das Evangelium vom Sonntag noch einmal aufnimmt, von der Gemeinschaft Emmanuel. Herr, zeige uns den Vater. Wenn Sie mitsprechen wollen in unserer Bibelsendung, können Sie das jetzt gerne tun. 089 517 008 008. Das ist die Rufnummer in dieser Sendung. Sicherlich hat Sie das ein oder andere auch im Herzen berührt oder Sie können auch davon, was das Wort Gottes uns jetzt gesagt hat, auch ganz konkret vielleicht auch Zeugnis geben aus Ihrem eigenen Leben hinaus. Lassen Sie uns teilhaben an dem, was der Herr in Ihrem Leben tut. Wir wollen uns gegenseitig auch beschenken. Pater Jürgen, ich komme nochmal zurück auf die Stelle, die Sie auch nochmal betont haben aus dem Evangelium. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Ich glaube, wir können immer wieder feststellen, dass das manchmal ganz schnell passiert. Da kommt das eine und das andere zusammen und plötzlich verstehen wir die Welt nicht mehr. Plötzlich ist es, als ob der Boden schwankt und wir den Halt verlieren würden. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir in der Heiligen Messe, wenn der Priester dieses Vaterunser unterbricht und dann einwirft, bewahre uns vor Verwirrung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also mir kommt es immer so vor, dass dieser Teil ein ganz wesentlicher auch ist, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Diese Verwirrung, die so leicht stattfindet und wo wir uns auch ganz schnell immer wieder fragen dürfen, was ist jetzt eigentlich mein Ankerpunkt? Was ist jetzt das, was mir Halt gibt? Was könnten wir da sagen? Welche Mittel können wir da unseren Hörern mitgeben, um schnell wieder den Halt zu gewinnen?
Ja, ich glaube, dass wir wirklich in uns immer wieder in solchen Situationen und wir befinden jetzt meinetwegen auch in der Corona-Krise in so einer Situation, dass wir in uns einfach den Glauben erwecken, dass Gott alles auch wieder zum Guten führt. Ja, wo ich einfach mir vor Gott selber überlegen darf, ja, was ist jetzt meine Aufgabe, was sind meine Schritte und dann auch darauf vertrauen darf, dass Gott seinen Segen darauf gibt, ja. Und selbst wenn ich auch selber mal in die Irre gehe, ja, darf ich darauf vertrauen, dass mir Gott trotzdem mit seiner Gnade beisteht, ja. Ich habe nie eine letzte Gewissheit über die Dinge und ob ich selber alles gut mache oder wie auch immer, ja. Aber wenn ich es tue, mit der besten Absicht, es mit Jesus zusammen zu tun, dann darf ich auch darauf vertrauen, dass er wirklich seinen Segen darauf ruhen lässt und dass das auch der Widersacher uns nicht verderben kann, ja. Ich staune ja immer auch, wie groß Jesus selber von uns denkt, ja. Auch in diesem Evangelium spricht er ja darüber zu den Jüngern, dass sie noch größere Werke vollbringen werden als er, ja. Und dann denke ich mir immer, wie kann das sein? Wie kann man das verstehen? Ja. Und wo Jesus einfach auch auf unser Tun wirklich seinen Segen legt, wenn wir in seinem Namen wirken, ja. Und Jesus hat es auch darauf angewiesen sein lassen, sich selber mit uns Menschen zusammenzuwirken, ja. Und das ist etwas Großartiges, ja.
Danke.
Also,
Wir haben einen ersten Anruf, den würde ich jetzt ganz gerne noch mitsprechen lassen.
hallo. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich manchmal in Situationen geraten bin, wo ich dachte, ich hätte ein Fachwissen und ich würde so meine christlichen Grundlagen haben. Und da kam aber dann so viel aufeinander zu auf mich, also jetzt zum Beispiel Krankheit von einem Kind, also akute
Ja.
Erkrankungen. Und meistens ist es so, dass ich dann erstmal, ja, also eigentlich quasi so kapituliert habe vor Gott und gesagt habe, also ich kann nur weinen, ich bin total verzweifelt und habe Angst. Und hilf mir bitte. Also diese Stoßgebete. Und
Ja.
manchmal habe ich dann auch 3 Tage lang nur geweint und kam dann immer dieses Wort, wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Und ich bin dann oft dann an Situationen gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, lieber Gott, mach du mal jetzt. Also zum Beispiel mit einem durchgebrochenen Blinddarm, was soll ich machen? Als Krankenschwester weiß ich zwar vieles, aber den kann ich halt nicht operieren. Und habe dann einfach richtigen Schritt machen müssen, ohne jetzt irgendwelche in die Messe gehen zu können oder irgendwas anderes, sondern einfach dieses Vertrauen, dass Gott da ist und dass er mir hilft. Und dann einfach dieses Grundgebet des Vaterunser gebetet,
Ja.
ganz langsam, genau.
Das sieht man einfach
Und
auch, wie wichtig es ist, doch solche, ich sag es mal, vorgefertigten Gebete auch zu haben, ne? Weil ich sag mal, in so Notsituationen, da ist man teilweise sprachlos und da greift man dann wirklich gerne zurück auf solche Hilfsmittel.
ja, und das ist eben, wo man sich wie so im Strohhalm entlanghangeln kann, ne? Also an ganz langsam und irgendwie diese Angst und dieses Denken ausschalten. Ich weiß noch, wo ich dann das Kind halt zum Herz-OP tragen musste und dann auch ganz langsam halt das Vaterunser gebetet habe. Da war ich ganz alleine, weil meine Familie auch nicht gerade kommen konnte. Und das war eine Situation und dann war später auch nochmal eine Situation mit dem Kind, dass es halt überhaupt nicht geschlafen hat und dann lag plötzlich ein Rosenkranz in meinem Briefkasten. Und das war dann so eine Situation, weil man ein halbes Jahr nicht schläft, da habe ich mich dann an diesem Rosenkranz entlang gehangelt, weil man dann irgendwann so neben seiner Spur ist, dass man nicht mehr durch die Tür laufen kann vor lauter Müdigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich betrachte einfach Jesus Leid und Freude, und damit ich nicht mehr über mich nachdenke oder über das, ob ich das jetzt noch schaffe. Und dann habe ich mich dann immer so daran halt entlang gehangelt und seitdem auch eine Freude Rosenkranz entwickelt,
Schön.
weil es einfach noch länger war, dieses Leid. Also das war ein halbes Jahr Schlafentzug. Das
Wow.
war einfach, also möchte niemand, also Schlafentzug ist wirklich Folter,
Ja.
kann ich also nur sagen, da wird man
Kraftzehrend.
irgendwie kraftzehrend, ja, da weiß man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist. Und ja, und das sind einfach so grundlegende Dinge, wo ich auch alleine war, weil irgendwie das einfach so meine Aufgabe als Mutter war und meine Familie halt auch mit Arbeit und anderen Dingen beschäftigt war, wo da Gott mit mir da durchgegangen ist und ich ja einfach ganz einfache Dinge machen konnte. Also jetzt auch nicht Bibel lesen oder so irgendwas, oder nur dieses ganz Einfache und Betrachten. Also dieses Weggucken von einem selber, von dem Elend und von dem Selbstmitleid auf ihn,
Auf ihn,
der
ja.
das Licht ist und irgendwie der Rettungsanker. Ja, also fand ich das mal damals so.
Wow.
Und ja,
Ganz, ganz schön.
ja. Und das andere Wort ist immer, was mir immer im Kopf ist, also wenn ich mir manchmal einbilde, jetzt habe ich aber irgendwas Tolles schon erreicht, christlich gesehen, dann kommt mir immer wieder das Wort im Sinn, alles ist eitel und Haschen nach Wind. Okay. Und dann denke ich mir, ja, stimmt eigentlich. Ich kenne nicht so viele Bibelverse auswendig, aber das ist immer das, was mir dann so hochkommt. Und ich denke mal, ja, ich freue mich über das, was ich halt verstehe und umsetze, und alles andere freue ich mich, was dazukommt. Und mir ich behalte und ja, das sind dann kleine Schätze, die man kriegt, aber es muss ja nicht jeder der Theologe sein.
Absolut nicht. Und das ist schon groß. Manche Theologen, die bekommen das gar nicht mehr mit. Solche kleinen Schritte. Pater Jürgen, Sie wollen auch noch was sagen.
Ja, ich danke einfach für dieses Zeugnis, ja, der Anruferin, ja, weil das ist wunderbar eigentlich ausgedrückt, ja. Und ich denke, in solchen Situationen, und da haben Sie ganz recht, darf man einfach auch zunächst mal seinen eigenen Empfindungen trauen und einfach zu Jesus gehen mit der Not, die man hat, ja, ohne große Formulierung, sondern einfach das auszudrücken, was in einem vorgeht, ja, auch die Not auszudrücken. Und man muss da keine schönen Worte fassen und formulieren, sondern wenn ich sozusagen unten bin, dann vor den lieben Gott wirklich zu treten und zu sagen, ich bin unten und ich kann nicht mehr, ja, und dann einfach, das kann schon einem helfen, ja. Man muss nicht vor Gott anders dastehen, als man ist, ja. Und also ich danke Ihnen, ja, das ist ein schönes Zeugnis, ja.
Herzlichen Dank. Weiterhin Gottes Segen und noch viele schöne Erlebnisse und kraftstärkende Erlebnisse natürlich auch mit unserem Herrn. Wir gehen weiter in unserer Sendung. Noch eine Anruferin oder ein Anrufer. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, wir können Sie hören. Ja, genau.
Gut, ja. Ich möchte ein ganz kleines Erlebnis vom heutigen Tag erzählen. Es ist auch ganz kurz und sehr praktisch. Ich muss zurzeit ein Tomatenhaus errichten. Und dazu benötige ich Pfähle, die ich im Boden verankern muss. Mein Sohn hat mir gesagt, nachdem ich nicht wusste, wie ich das mache, da brauchst du einen Lochstecker, liebe Mama. Und er hat mir auch gesagt, wie dieses Werkzeug ausschaut. Und ich habe gesagt, ich habe aber keinen Lochstecher. Und ich muss jetzt das Ganze aber schnell errichten, denn die Tomaten sollen nach draußen kommen. Ich arbeite in einem medizinischen Beruf und habe heute einen Hausbesuch bei einer Patientin gemacht. Diese Patientin hat sofort, als ich bei ihr war, gesagt, du musst unbedingt heute in den Garten meiner Tochter kurz schauen, in ihr Gewächshaus, was für ein schöner Salat da drin steht. Unbedingt schau runter, den musst du anschauen. Ich wollte erst nicht gehen, weil ich mir dachte, das nimmt Behandlungszeit weg. Aber sie hat mich ganz vehement dorthin geschickt. Ich habe dieses Gewächshaus besichtigt und was stand direkt im Eingang quergelegt, dass ich drüber fallen musste, ein Lochstecker. Und ich wusste sofort, der ist für mich. Und ich habe den Lochstecker genommen und habe die Mutter gefragt, darf ich den mir mal für heute Nachmittag ausleihen? Ja, selbstverständlich. Ich habe sofort gewusst, das ist ein kleiner Gruß vom lieben Gott, obwohl ich eigentlich vergessen habe, ihn darum zu bitten. Das war's schon.
Danke, das ist ein Zeugnis der Vorsehung, wie der Herr Sie heute ganz konkret geführt hat, auch in ganz praktischen Dingen. Pater Jürgen, wollen Sie darauf noch eingehen?
Ja, kann mich nur bedanken, ja, an, wie Sie auch gesagt haben, ein Zeichen der Vorsehung, ja. Und das ist das, was die Jünger auch lernen durften, durch Jesus auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen, ja, in all diesen Fragen und Auseinandersetzungen und Irrungen und Wirrungen auch, von denen sie auch selber aufgewühlt waren, ja, wirklich auf den Herrn zu vertrauen, dass er sie führt. Und das ist ja dann auch so geschehen. Ja, ich meine, die Jünger sind dann nach ihren ganzen Erlebnissen mit dem Herrn, seiner Tod und seiner Auferstehung nach der Geistsendung, dann plötzlich ist ihnen quasi wie eine Kraft explodiert, ja, eine geistliche, die sie befähigt hat, ja wirklich in die Welt hinauszugehen und dieses Evangelium zu verkünden, ja, während sie vorher noch wirklich auch eben verwirrt auch waren und nicht wussten, was haben uns diese Erlebnisse alles zu sagen. Und genau, also ein Werk einfach Gottes, ein Werk der Vorsehung, ein Werk des Vaters, ja. Herr, zeige uns den Vater, ja. Und den haben sie kennengelernt, indem, wie sie geführt worden sind, plötzlich auch ein Petrus die Kraft hatte, sein Leben zu geben, ja. Das ist einfach, was uns diese Erkenntnis, die uns auch Mut machen soll, ja, in allen Schwierigkeiten, in denen wir selber manchmal stecken und Anfechtungen im Glauben.
Das heißt auch immer wieder neu, wirklich auch hinhören, Herz und Ohr auch wirklich ausrichten auf das, was wie der Herr uns auch führen möchte. Ganz herzlichen Dank Ihnen, ja, genau. Pater Jürgen. Und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten noch weitere Anrufer in der Leitung. Unsere Sendezeit geht leider jetzt dem Ende zu. Wir müssen schauen, dass wir dann pünktlich zu Vesper dann fertig sind. Deswegen, ich darf mich einfach bei Ihnen ganz herzlich bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich auch mit so praktischen Beispielen eingebracht haben. Das bereichert uns immer und beschenkt auch andere Hörer. Ganz herzlichen Dank, Pater Jürgen. Lassen Sie uns diese Sendung beschließen mit einem Gebet, wo wir auch neu gestärkt und gesendet werden, Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben in unser Leben anzunehmen, aufzunehmen.
Ja, gerne gebe ich noch den Segen zum Schluss. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der heiligen Apostel, aller Heiligen, segne, geleite euren Weg, bestärke euch in eurer Sendung, gebe euch Mut und Hoffnung auf allen Wegen und in allen Schwierigkeiten, der gütige Gott, durch die Macht des Vaters und die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Ganz herzlichen Dank. Allen
Bitte.
Einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.